palagay.
Tuse mo na!
Guten Morgen, liebe Leute. Hier ist das Frühstücksei und dieses Mal ohne den Zusatz-Show dahinter, denn das Frühstücksei ist quasi jetzt zurückgekehrt in seine alte Form. Die Saison beginnt und dann ist es eben nur noch das Frühstücksei und nicht mehr die Frühstücksei-Show. Das bedeutet auch, dass Kutsche mir virtuell gegenüber sitzt und sonst keiner. Also wir sind das Duo, das euch in der Mehrheit durch die Saison führen wird hier im Frühstücksei und ich bin sehr froh darüber. Kutsche, Thorsten, wie geht es dir?
Hallo Florian, ich freue mich sehr, dass wir hier in alter Form zurückgekehrt sind, die Offseason hinter uns gelassen haben und jetzt wieder das Frühstücksei in seiner gewohnten Form für euch zubereiten können. Mir geht es sehr gut. Ich hoffe dir auch, Thorsten.
Mir geht es auch sehr gut. Vielen Dank. Und wir haben beide eine Gemeinsamkeit an diesem Wochenende gehabt. Wir waren beide am Freitag, damit muss ich anfangen, beim Derby St. Pauli bzw. HSV gegen St. Pauli. In Deutschland nennt man ja immer noch das Heimteam als erstes. Von daher also HSV gegen St. Pauli, das erste Derby seit 7 Jahren, was in der ersten Liga stattfindet. Nee, stimmt gar nicht. Das war schon länger
seit
davor.
Seit 14 gewesen. Jahren.
Seit 14 Jahren, genau. Aber seit 7 Jahren ist der HSV jetzt mal wieder Erstligist.
Genau, es war das erste Heimspiel für den HSV seit 7 Jahren in der Bundesliga. Und das erste Derby seit 14 Jahren in der Bundesliga.
Wie hast du und warum hast du das Derby im Stadion erlebt?
Ich war im Stadion, weil mein Sohn ist großer St. Pauli-Fan und war Einlaufkind tatsächlich. Er hatte sich beworben und die Glücksfee hat ihn gezogen. Er durfte dementsprechend mittendrin sein. Er ist an der Hand als Vorletzter von Pereira Lage eingelaufen und der hat das Fantum jetzt eigentlich schon durchgespielt. Also ich meine, mehr geht ja nicht. Einlaufkind beim Derby und dann hat auch noch sein Lieblingsverein gewonnen. Der war sehr, sehr selig. Dementsprechend, also ich war seine Begleitperson. Ich hatte da Glück und habe dann das Spiel im St. Pauli-Block verbracht. Das war großartig. Also super Stimmung. Und natürlich war die Stimmung auch das ganze Spiel und vor allem dann auch nach dem Spiel da zwischen den Tausenden von Menschen, die ich da verbracht habe, sehr, sehr gut. Mir hat das gut gefallen am Freitag. Hattest du auch Spaß, Florian? Du hast ja meinen Sohn auch getroffen in den Katakomben.
Ich habe ihn getroffen, das war lustig.
Ihr habt mir noch ein Foto geschickt, das hat mich sehr gefreut.
Genau, ich war vorher in den Katakomben unterwegs und dieser Raum, der ist da, wo die neben den Toiletten sozusagen, du kennst ihn auch, glaube ich, da, oder?
Nee,
du durftest da ja nie hin eigentlich, ne? Oder? Kennst du das? Doch, klar, wenn keine Spiele waren, dann durftet ihr da wahrscheinlich auch hin. Ich weiß nicht, während den Spielen früher, als du noch als rasender Reporter unterwegs warst, da ist ja die Mixed Zone eigentlich weiter vorher schon zu Ende, aber wahrscheinlich an den Trainingstagen, oder? Da durftet ihr dann da auch auf Toilette gehen, oder wie? Wie war das damals? Hat der HSV euch da hingelassen?
Ja, doch, da durften wir hin, auf jeden Fall.
Genau. Genau, ich bin da so ein bisschen rumschlawenzelt, dann war die Tür auf und dann habe ich so reingeguckt und geguckt, ob ich ihn sehe. Ich wurde natürlich schon irgendwie etwas, merkwürdig angeguckt, was ich da so rumstehe und gucke. Dann habe ich halt gesagt, ich erkenne eins von den Kindern und habe ihn auch gesehen. Er hat dann auch gefühlt schon ein, zweimal zu mir geguckt, hat aber überhaupt nicht reagiert. Ich habe so versucht zu winken.
Er wollte dich nicht sehen.
Und dann, aber später dann beim dritten Mal hat er mich dann erkannt und dann habe ich gesagt, soll mal kurz herkommen und dann ist er auch gekommen und dann haben wir ein Foto gemacht. Also er wirkte auf jeden Fall schon ziemlich excited. So, und die ganzen Kinder sind natürlich relativ aufgeregt, wenn sie da unten darauf warten, dass sie dann mit den großen Spielern einlaufen dürfen. Ist er denn eigentlich, also wenn die dann eingelaufen sind, dann ist ja ihr Job sozusagen erledigt und wird er dann da oben zu dir hingebracht oder ist er das ganze Spiel woanders?
Doch. Nee. Der war dann, weiß ich nicht, 8:45 oder so, war dann bei mir. Die werden dann hochgebracht in den Fanblock.
Okay, dürfen die dann eigentlich das behalten oder ist das eh seins gewesen? Also dürfen die dieses Trikot
ganz heikles,
oder so?
Als ganz heikles Thema, Florian, ganz heikles Thema. Also die Klamotten wurden gestellt, also so Trikot, Hose und so weiter. Er musste alles wieder abgeben. Die Einlaufkinder vom HSV durften ihr Trikot behalten.
Ui, ja. Na gut.
Ja.
Ja. Aber er hat es gestellt gekriegt dann von St. Pauli wahrscheinlich.
Ja, ja, oder? Genau. Das ja, war ja. So ein Rabauken-Outfit. Ja.
Rabauken-Outfit, na gut.
Aber war geil, oder? Also um es jetzt mal über das Sportliche zu sprechen. Also war super Stimmung, finde ich. HSV erschreckend schwach. Pauli, St. Pauli, echt stark, muss ich sagen. Also die haben super gespielt.
Die haben auf jeden Fall super gespielt. Ich hatte am Anfang so ein bisschen das Gefühl, ich fand HSV beim Warmmachen, also das ist natürlich auch jetzt sehr im Kaffeesatz gelesen, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, die sind gut drauf und die haben Bock und die sind fokussiert und so und habe bei den Paulianern fand ich eine gewisse Lässigkeit gesehen. Aber ja, das Spiel am Ende war, also St. Pauli war jetzt spielerisch auf jeden Fall überlegen, würde ich sagen. Und man hat dem Verein, oder sagen wir mal, St. Pauli ist schon seit einem Jahr in der ersten Liga, das ist jetzt ihr zweites Jahr. Natürlich haben beide viele Spieler verloren vor dieser Saison, aber St. Pauli wirkte auf jeden Fall eingespielt, dann nenne ich es mal so. Haben aber auch Glück gehabt, weil sie haben halt nur ein Tor gemacht in der ersten Halbzeit und kurz nach der Pause hätte es auch, wenn die Zentimeter abseits nicht gewesen wären, auch ein 1-1 geben können und dann, du weißt ja selber, weiß man nicht, wie es weiterläuft, aber so hat da Pauli eigentlich mehr oder weniger das ganze Spiel dann dominiert und auch verdient gewonnen, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Was ich krass finde, ist, dass tatsächlich, ich stand ja unten an der Kamera vor den HSV-Fans, dass das so laut ist, dass ich von den Stimmungen von St. Pauli, außer wenn die Pyros gemacht haben oder wenn sie, also man gesehen hat, sie machen irgendwas mit den Händen und klatschen, aber man hat davon nichts gehört. Also ich habe davon nichts gehört.
Das ist krass, weil wir haben die HSV-Fans nicht gehört.
Ja.
Weil es halt, ja, ist so, also weil es halt im Block so laut war, man hat gesehen, dass die da irgendwie doll aktiv waren in der Ultrakurve beim HSV, aber gehört hast du sie nicht. So. Aber das ist halt so. Es war halt extrem laut. Es war geil. Aber wir wollen euch auch hier nicht mit Fußball langweilen.
Ja, aber ich möchte.
Es war für uns was Besonderes.
Eben, es war was Besonderes. Und hast du das Gefühl, also ich habe das Gefühl gehabt, es war relativ. Also außer jetzt Scheiß St. Pauli, Scheiß St. Pauli oder der HSV ist scheiße, was die St. Pauli-Fans gerne singen, war jetzt, fand ich so, also man hat nicht das Gefühl, dass so eine krasse Aggressivität im Stadion wäre, oder? Wie ging dir das?
Nee, hatte ich auch nicht das Gefühl. Also es waren ja auch wahnsinnig viel Polizisten im Einsatz. Ja. Also auch als wir dann aus dem Gästeblock runtergegangen sind, ne, da kann es ja immer mal sein, dass einem dann aufgelauert wird oder so, aber gar nicht. Da war so fette Polizeipräsenz, das wäre gar nicht gegangen. Was ich nachträglich erst mitbekommen habe, ich weiß nicht, ob du da noch im Stadion warst, eine halbe Stunde nach Abpfiff hat es ja noch gebrannt im HSV-Block, weil HSV-Fans wohl im Rahmen des Spiels immer mal wieder St. Pauli-Fans abgezogen haben, also so Schals geklaut haben, Trikots geklaut haben. Das haben sie dann wohl während des Spiels so wie so eine Trophäe an den Zaun gehangen und dann am Ende des Spiels auf einem Haufen haben sie es dann verbrannt. Das war so das
Einzige. Ich habe zwischendurch irgendwann mal gesehen, da habe ich den Kopf so rübergenommen, da hatten die, glaube ich, irgendeine Fahne geklaut oder hatten so eine irgendeine St. Pauli-Fahne, die sie kurz einmal gezeigt haben und dann wieder weggenommen haben. Und dann haben sie verbrannt. Naja, gut.
Ja.
Ja, wenn es denn das sein muss, dann muss das wohl sein.
Auch letzter Schwenk zum Fußball. Thorsten, ne? Thorsten, ja. Wir müssen Thorsten Lieberknecht besuchen, das ist noch offen. Der hat ja heute auch schon wieder so ein, gestern, so ein geiles Spiel gehabt. Irgendwie Lautern Darmstadt, ich glaube bis zur, weiß ich nicht, über die 80. Minute hinaus stand es ja 1-0 für Darmstadt und dann hat Kaiserslautern noch 3 Tore gemacht, dann haben sie 3-1 gewonnen. Also der muss auch sehr selig sein, der Thorsten.
Wir müssen da noch hin. Der war ja auch mal in Darmstadt, der hat da ja auch eine Verbindung zu. Also das
total,
war
sein Ex-Verein, ja.
Besonderes Spiel, er war ja auch damals noch in Darmstadt Trainer, als der berühmte Thorsten-Vorfall seinen Weg gefunden hat in die Geschichtsbücher der Footballerei. Das war ja noch für die Farben von Darmstadt 98. Ja, gut, das war unser Ausflug zum Fußball.
Entschuldigt bitte, aber das ist für Flo und mich was Besonderes. Und wir waren beide da, wir haben uns nicht gesehen, aber wir haben zwischendurch telefoniert. Und du hast mir auch Fotos geschickt.
Ich habe dir Fotos geschickt. Hast du auch ein paar Fotos gemacht?
Ich habe auch ein paar Fotos gemacht, tatsächlich.
Ja, sehr schön. Gut.
Also, geile Videos, voller Pyro, der ganze Block und so, das sieht geil aus.
Ja. Was wollte ich sagen? Ja, Football. Wir befinden uns quasi an dem letzten Sonntag vor dem, oder Montag jetzt für euch, wenn ihr es hört.
Aber ja, wir sind in der Kickoff-Woche.
Wir sind in der Kickoff-Woche angekommen, tatsächlich.
Verrückt.
Dieses Wochenende wird ja im Alleinstellungsmerkmal vom College-Football dominiert. Auch da, wenn ihr Interesse habt, gibt es ab dieser Saison ein Format von der Footballerei für euch, was sich in erster Linie mit College oder ausschließlich mit College Football beschäftigt, wo auch Stolle wieder ein Teil oder ein Part übernommen hat. Also wenn euch das Thema College Football interessiert, könnt ihr da auf jeden Fall auch mal die Augen und Ohren offen halten. Gibt's dafür einen festen Tag? Ist das immer mittwochs?
Ja, die Footballerei College Show. Immer mittwochs beim Podcast-Dealer eures Vertrauens mit Stolle, mit Schuhan und mit Immo.
Immo?
Immo.
Ah.
Immo aber Osterkamp. Immo, ein großer Experte.
Ich kenne ja einen Immo, einen Musiker. Ja. Von früher, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, aber Immo, ja. Egal. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, College Football. Ich muss ja auch sagen, ich habe dieses Jahr auch ein leichtes Interesse, zumindest jetzt mal am Anfang, an College Football, weil mich natürlich interessiert, oder ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mich interessiert auf jeden Fall, wie Bill Belichick sich schlägt bei North Carolina. Der spielt ja erst in der Nacht von Montag auf Dienstag, meine ich, sein erstes Spiel. Da bin ich ein bisschen gespannt drauf. Und ja, natürlich irgendwie guckt man, oder habe ich jetzt hingeguckt, was der vermeintliche First Overall Pick für die nächste Saison angeht, Arch Manning, wie der sich geschlagen hat. Der hat ja nicht so gut ausgesehen und auch gleich schon seine Pole Position, was die Wettquoten angeht, verloren, was den First Overall Pick für nächste Saison angeht. Also
ja, vor allem auch direkt verloren ja auch den Auftakt, ne?
Genau, sie haben verloren und er hat auch nicht so gut ausgesehen,
Sagen wir es mal so. Wobei, also da heißt es doch immer noch, dass er sich womöglich auch gar nicht anmeldet für den Draft, ne?
Kann auch sein, genau. Aber trotzdem war er, glaube ich, laut Wettquoten auf Platz 1.
Ich habe da unter der Woche, Flo, das will ich dir unbedingt erzählen, einen ganz geilen Post gesehen. Da wurde so aufgelistet, welche früheren NFL-Stars und früheren NFL-Coaches in dieser Saison neben Bill Belichick eigentlich im College aktiv sind. Und da gibt's geile Namen. Wusstest du zum Beispiel, dass Hugh Jackson zurück ist? Von dem habe ich ewig nichts gehört.
Ja, ich habe das tatsächlich neulich in einem anderen Podcast so am Rande gehört, dass der auch wieder am Start ist.
Genau, also Hugh Jackson für die Jüngeren unter euch war legendärer Head Coach bei den Browns. Musste dann auch mal in See gehen. Das war so eine Wette. Und die Browns waren unter Hugh Jackson, also wirklich klassische Browns halt. Der ist jetzt Offensive Coordinator bei Georgia State. Also für mich ist er jetzt das erste Mal seit Jahren tatsächlich wieder aufgeploppt. Matt Patricia, Defensive Coordinator Ohio State. Frank Reich,
auch gleich verloren.
Head Coach Stanford. Und dann noch so ein paar Ex-Spieler. Wusstest du, dass Heinz Ward jetzt auch Coach ist im College-Bereich? Das ist ja einer deiner Helden. Muss ja einer deiner Helden sein. Ja, legendärer Receiver der Steelers.
Auf jeden Fall. Und ist nicht sogar hier, Andrew Luck ist doch sogar General Manager von Stanford, oder?
Ganz genau. Heinz Ward ist stellvertretender Head Coach und Receiver Coach bei Arizona State. Die Marco Murray, Running Back, kennt man auch noch von den Cowboys zum Beispiel, ist Running Back Coach Oklahoma. DeSean Jackson, Head Coach Delaware State. Marshall Faulk, Running Back Coach Colorado. Also interessant, das waren so echt so einige Namen, so Heinz Ward, die Marco Murray, Hugh Jackson, DeSean Jackson, von denen habe ich irgendwie lange nichts gehört. Die sind alle im College aktiv. Und Frank Reich, ich glaube zuletzt Head Coach bei den Colts, Head Coach Stanford. Also der arbeitet jetzt, wie du sagst, mit Andrew Luck zusammen. Ganz interessant, finde ich.
Frank Reich bei den Colts?
Der war zuletzt Head Coach bei den Colts, oder? Ich kriege immer auf den Sack für die Colts. Muss man Colts sagen?
Colts oder Colts? Was sagst du?
Ich glaube, ich sage immer Indianapolis Colts und dafür kriege ich auf die Mütze immer. Das sind die Colts wahrscheinlich.
Ja.
Weil denen so kalt ist, weißt du?
Da ist nicht viel Begeisterung im Moment. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird.
Ja.
Aber ja, also.
Aber auch noch ein Tipp, also falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, bei The Zone kann man jetzt, glaube ich, bis Dezember quasi das ESPN-Signal College Football umsonst gucken.
Musst du dafür den Game Pass haben oder ist das Teil von einfach nur The Zone?
Ach, ich habe bislang den Game Pass noch nicht. Ich muss mir den jetzt die Tage besorgen. Von daher kann ich das jetzt nicht seriös beantworten. Aber ich glaube, du brauchst dazu nichts. Sonst wäre es ja nicht kostenlos, oder?
Nö, das mag sein. Aber es hätte ja sein können, dass man den Game Pass haben muss und dann kriegt man das oben drauf oder so. Aber wenn das nicht so ist, ist das ja cool auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn ihr richtig Interesse habt an College Football, dann hört euch unseren Podcast zu dem Thema an. Kutsche und ich, ja, es ist auf jeden Fall an diesem Wochenende die Möglichkeit gegeben, mal wieder Football aus Amerika schon jetzt zu konsumieren. Und der Hype um College Football ist ja auch riesengroß. Und von daher kann man sich schon mal heute oder an diesem Wochenende hat man sich schon mal warm gucken können. Und wenn ihr Bock habt, Bill Belichick, wie gesagt, seine Premiere bei North Carolina jetzt, ich glaube, gegen TCU spielen die ja jetzt heute Nacht sozusagen. Gibt es, glaube ich, auch bei der Zone. Habe ich auch irgendwo gesehen, dass sie das auf jeden Fall auch zeigen, das Spiel.
Dutzen. Also. Und immer nur den ganzen Dutzen. Aus welchem Film kommt das? Batzen. Immer nur den ganzen Batzen. Kennst du das?
Batzen?
Batzen, ja, das ist Werbung für Hundefutter. Batzen. Immer nur den ganzen Batzen.
Obwohl ich gerade auf einen Hund aufpassen muss.
Ehrlich?
Seit 10 Tagen, ja. Hatte ich letzte Woche im in der Frühstücksei-Show auch drüber gesprochen.
Habe ich natürlich gehört, hatte ich aber schon wieder vergessen.
Ja, ja, hast du wieder vergessen, ja, weil Daniel auch gerade einen Pflegehund hatte und ich habe nämlich auch einen Hund.
Das ist ja niedlich, ihr tierischen Freunde.
Ja, Teddy heißt der. Der ist auch ganz niedlich.
Teddy! Was ist Teddy für ein Hund?
Sieht auch so ein Labrador Golden Doodle oder irgendwie so eine Mischung. Keine Ahnung, was das am Ende.
Community Power, wenn ihr genauso wie ich Teddy sehen wollt, dann schreibt es in die Spotify-Kommentare oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, in die Kommentare, sodass Flo sich dann, ich werde ihm das schicken, dass das ganz viele gefordert haben, sodass Flo dann Teddy in unsere Instagram-Story stellt, bitte. Ich möchte Teddy sehen.
Gut.
Oder ist er scheu?
Nee, überhaupt nicht.
Na, siehst du. Also, wenn ihr auch Teddy sehen, schreibt einfach in die Kommentare, wir wollen Teddy sehen. Ja, gern geschehen, gut. Flo. Ist ja dein Format hier.
Vielen Dank. Wenn, dann musst du mir das aber vor Mittwoch zuwerfen.
Dann ist Teddy schon weg?
Weil am Mittwoch, Donnerstag wird er abgeholt.
Ja. Ah ja, also ihr müsst schnell sein. Am besten jetzt gleich reinschreiben.
Gut, gehen wir rüber in die NFL.
Warum denn so schnell jetzt plötzlich?
Was möchtest du denn jetzt?
Einer unserer Kater war 3 Tage weg, Fritzi, aber er ist wieder da. Niemand weiß, wo er war. Wahrscheinlich war er auf großer Wanderschaft. Ja. Auch große Aufregung hier.
Wie heißt das bei Katzen? Nicht läufige, sondern wie heißt denn das bei denen?
Pirsch.
Nein, wenn die weiblichen Katzen läufig sind. Läufig heißt das auch? Nee, wie heißt denn das bei Katzen? Heißt das auch läufig?
Ich weiß nicht, wir haben nur 2 Kater. Mit weiblichen Katzen kenne ich mich nicht aus.
Verdammt.
Und die sind beide kastriert, also eigentlich geht da nichts mehr. Aber neugierig kann man ja trotzdem sein. So, Football, komm.
Muss ich jetzt rausfinden.
Was googelst du jetzt? Horny Katze oder wie machst du das?
Nein, läufig. Ob das auch läufig ist. Katzenläufig. Wenn Katzen läufig sind, sagen sie deutlich, ah doch, es ist auch läufig. Na gut.
Schön, dass man hier alles lernt. Schön, dass wir zurück sind, Flo.
Deswegen, er ist Kater und hat wahrscheinlich irgendwo eine läufige Katze gefunden und hat ein bisschen bei der rumgechillt und sie umgarnt.
Ja, vielleicht ist er auch in Urlaub gefahren, Kurzurlaub.
Guck mal. Dürfen wir jetzt zur NFL kommen?
Gut.
Oder noch nicht?
Gut.
Wir sind ja alle so entspannt auf den Saisonstart zugecruised. Wie gesagt, dieses Wochenende noch keine NFL. Man hat sich gedacht, ja, okay, es waren die Roster-Cuts. Können wir gleich auch nochmal kurz zu reden. Aber natürlich war die Explosion in den Medien hat stattgefunden, als die Dallas Cowboys Micah Parsons zu den Packers getradet haben. Du musst jetzt noch gar nicht mir irgendwas zu einer Bewertung oder sowas sagen, aber hättest du das für möglich gehalten?
Nein. Also, dass die Cowboys sich nicht einigen mit Micah Parsons, das habe ich für möglich gehalten. Ich bin aber echt stark davon ausgegangen, dass kurz vorm Saisonstart da die Meldung kommt, okay, er verlängert. Dass er tatsächlich dann zu den Packers geht, also dass es so einen Monster-Trade gibt, damit habe ich nicht gerechnet. Das war wirklich so, wow.
Ja, es scheint irgendwie in Dallas gerade Mode zu sein. Also für die NBA-Fans unter euch. Auch in diesem Jahr haben ja die Dallas Mavericks ihren Superstar Luka Doncic zu den Raiders, zu den Lakers getradet nach L.A. Das war auch schon ein, ja, wie soll man sagen, Monster-Trade. Und das hatte niemand kommen sehen, weil am Ende das eine der oder die Identifikationsfigur überhaupt der Mavericks gewesen ist über die letzten Jahre und die ja auch mit ihm in der letzten Saison im Finale standen, also und also in der vorletzten Saison. Also das war auch so ein Ausrufezeichen oder so ein Hammer und jetzt wieder aus Dallas gleich der nächste Hammer. Ist das da irgendwie in Mode?
Na, ich musste tatsächlich an dich denken, weil du hast ja vor ein paar Wochen hier im Frühstücksei gesagt und dieses Thema habe ich ja dann nochmal im Kutsches Football-Zirkus wenig später aufgegriffen. Du hast ja gesagt, die Kultur der Cincinnati Bengals sei, da geht's gar nicht ums Gewinnen, da geht's nur ums Business machen. Und ich finde, also das trifft eigentlich auf die Cowboys noch viel mehr zu. Also das ist doch auch jetzt wieder im Gesprächsthema sein, Soap-Opera sein, auch wie Jerry Jones sich dann versucht hat, der Öffentlichkeit gegenüber auf irgendwelchen Pressekonferenzen oder in Interviews zu rechtfertigen und so. Also da habe ich auch das Gefühl, der will gar nicht mehr gewinnen, obwohl er gefühlt nicht mehr viele Jahre hat wahrscheinlich, sondern ihm geht es nur darum, irgendwie in den Schlagzeilen zu stehen. Dem ist das egal, ob gut oder schlecht über ihn geredet wird, Hauptsache irgendwie der Wert seiner Franchise steigt weiterhin und das tut sie ja auch, wenn sie jetzt ihren besten Spieler abgegeben haben. Also ich verstehe das nicht, was der da macht. Ich verstehe es einfach nicht. Und ich glaube, als ja. Cowboys-Fan, also das muss ja schrecklich sein jetzt. Also wenn du das liest.
Wir kennen da ja so ein paar.
Wir kennen ein paar, ja.
Könnte man privat mal fragen. Aber ja, also da gibt es ja mehrere Aspekte irgendwie. Also die irgendwie ja keinen Sinn machen. Also du hast die Pressekonferenz von Jerry Jones angesprochen, der ja tatsächlich wirklich gesagt hat, naja, also so das quasi als Sieg von seiner Seite verkauft hat. So, wir haben einen guten Spieler abgegeben, aber wir sind jetzt besser geworden, weil wir haben ja analysiert, dass es wichtiger ist, gegen das Laufspiel eine gute Defense zu haben, als gegen das Passspiel, weil das hat uns nämlich in den letzten Jahren, wenn wir in den Playoffs waren, immer das Genick gebrochen, dass wir den Lauf nicht stoppen konnten. Und haben jetzt uns dann halt dafür entschieden, wenn man kurz den Trade einmal zusammenfasst, ihr werdet sicherlich alle schon gelesen haben, aber die Packers haben ja auch einen Spieler getradet in diesem Trade, also sind nicht nur Draft Picks, haben nicht nur die Seite gewechselt, sondern auch ein Interior Lineman, Kenny Clark heißt er, glaube ich, wenn ich mich jetzt,
Kenny Clark, ja.
Genau. Fand das hier nicht in meinen Aufzeichnungen. Das Hirn wird langsam löchrig. Aber, genau, also die haben den getradet und dann gab es noch zwei First-Round-Picks dazu. Und Jerry Jones hat sich hingestellt und gesagt, ja, mit Kenny Clark, da sind wir dann viel besser gegen das Laufspiel. Man muss dazu wissen, der Typ ist auch schon 30, beziehungsweise wird, glaube ich, also 31 schon in MN oder diese Saison noch werden. Also ist jetzt nicht mehr in seiner Prime. Micah Parsons dagegen ist in seiner Prime oder sogar noch davor, wenn man so will. Also wie kann Jerry Jones sagen, das ist doch einfach nur ein Verkaufen gewesen oder ein Rechtfertigen, aber das kann er doch nicht wirklich glauben, dass er diesen Trade gewonnen hat,
oder? Ich glaube, dass er das glaubt, doch, davon ist er überzeugt. Also,
wirklich?
Ja, ich glaube schon.
Glaubst du nicht, dass er sich einfach nur, also dass er einfach diese Balls hat, sich da hinzustellen und das so zu verkaufen, so Donald Trump-mäßig?
Ich glaube, der lebt in einer Parallelwelt. Er ist davon überzeugt, dass das genau richtig ist und dass er der Sieger dieses Trades ist. Ist nur Glauben, ich kenne ihn ja nicht, aber ist nur Glauben.
Aber dann hätten sie ihn doch, also wir haben ja das Szenario schon, das ist ja schon im Frühjahr klar gewesen, dass Parsons wohl mit ihm verhandelt hat und dass es um den neuen Vertrag geht. Jerry Jones hat sich ja immer darauf berufen, es hätte schon einen Handschlag-Deal gegeben. Und in seiner Welt, ich weiß, Jerry, du bist ein großer Geschäftsmann, aber da musst du schon in Hamburg oder in der Hanse, in Hansestädten leben, damit du sagen kannst, Handschläge, also einschlagen mit der Hand, das ist wie ein Vertrag unterschreiben, das gibt es nur hier, anscheinend. Auf jeden Fall hat er ja für sich geclaimt, dass es eine Einigung gab mit Parsons, an die er sich eigentlich anscheinend nicht mehr erinnern wollte. Und die Cowboys sind ja dann eigentlich auf dem Standpunkt gewesen, komm, dann ziehen wir jetzt die Fifth-Year-Option mit ihm Und dann, um ihn weiter noch zu ärgern, am besten gehen wir dann nächstes Jahr, nehmen wir den Franchise-Tag. Also der kommt uns hier nicht so schnell weg. Das war ja diese eine Situation. Was mich daran immer wundert, ist, dass er ja alleine mit einem Spieler verhandelt hat, was er eigentlich gar nicht darf.
Na, er wollte ja mit dem Agenten von Micah Parsons auch nicht sprechen.
Nee, aber das tut er ja häufiger. Der versucht immer, diese Agenten zu umgehen. Und was aber, ja, wenn man es jetzt genau nimmt, sozusagen regelkonform vom CBA oder wie auch immer, also in der NFL musst du, wenn du verhandelst, mit einem Agenten sprechen, beziehungsweise ein Agent muss dabei sein und darfst nicht alleine mit dem Spieler sprechen. Darüber hat er sich auch schon mal hinweggesetzt. Und dann wäre ja die Frage gewesen, okay, wenn du dir damals schon wusstest, Anfang April, Ende April war der Draft und du musst ja damals schon zu der Überzeugung gekommen sein, dass das Laufspiel oder dass wir besser gegen den Lauf sein müssen und das werden wir mit Micah Parsons nicht sein, weil der seine Stärken gegen das Passspiel hat, hättest du ja da gefühlt, und da sind wir bei den Wert jetzt, also er hätte ja wahrscheinlich, wenn das vor dem Draft gewesen wäre und sie ihn da auf den Markt geschmissen hätten, denke ich mal, noch mehr rausholen können als jetzt, was sie jetzt bekommen haben. Also ich meine, keine Ahnung, im Vergleich, Jamal Adams hat mal 3 First-Round-Picks die Seahawks gekostet zu den Jets, als sie den geholt haben, oder Khalil Mack ähnlich. Also ist nicht das Geld, ich nenne es jetzt mal Geld oder die Währung, gefühlt auch zu wenig für das, was Micah Parsons ist, oder?
Ja,
also 2 First-Rounder, die wahrscheinlich irgendwelche Erste-Runde-Picks sein werden, gehen wir mal davon aus, die Packers haben sich jetzt noch verstärkt und verbessert mit Micah Parsons, also zumindest was die Wettanbieter denken, sind die Super Bowl-Orts, glaube ich, von, ja, auf jeden Fall einiges in die Höhe geschossen, dass die Packers den Super Bowl holen. Also, sagen wir mal, die Packers werden sich verstärken. Also, es fühlt sich, finde ich, an wie ein relativ günstiger Deal für die Packers.
Ja, also ich glaube, Micah Parsons ist wahrscheinlich so ein Talent, was du vielleicht alle 10 Jahre oder so mal bekommst. Ich finde so, ne, also 2026 und 2027 ein First-Round-Pick klingt erstmal teuer, aber für Micah Parsons, bin ich bei dir, ist es das nicht, vor allem, weil die Packers mindestens in die Playoffs kommen werden. Und die Cowboys, also wissen wir ja auch, also die sind ja wie die Jaguars, die werden damit ja jetzt nicht viel anstellen. Die werden wahrscheinlich gleich in der ersten Runde wieder O-Liner draften, wie es Jerry Jones halt gern macht, oder irgendein Spieler, womit keiner gerechnet hat. Also der draftet ja auch so komisch. Weißt du, wäre das jetzt so ein Howie Roseman, wo man weiß, also bei dem in den Händen mit diesen hohen Draft-Picks, also da kann was entstehen bei den Cowboys unmittelbar im nächsten Jahr, in den nächsten 2 Jahren, spätestens in den nächsten 3 Jahren. Aber also wahrscheinlich werden die Cowboys das ja einfach pulverisieren, diese Draft-Picks, und dann ist der halt weg.
Ja.
Habe ich auch auf Social Media gelesen, habe ich auch in meiner Story geteilt, weil ich es so schön fand. Irgendein Experte hat geschrieben, die Cowboys sind wie die Jaguars, haben nur eine bessere Marketingabteilung. Fand ich auch ganz schön.
Ja, andersrum, also es ist, ja, ich finde es einfach faszinierend, auch wie lange sie das immer wieder hinziehen, und das haben sie jetzt, ich meine, Dak Prescott hat, glaube ich, ja, haben wir 1,5 Stunden vor dem Saisonstart seinen Vertrag unterschrieben. CeeDee Lamb hat jetzt auch, es ging ewig hin und her, seinen Vertrag erst entschieden als unterschrieben, als gefühlt alle anderen Wide Receiver schon neue Verträge hatten und CeeDee Lamb damit noch teurer wurde, weil er sich im Vergleich zu anderen gesehen hat. Also keine Ahnung.
Was ich krass finde, ist, also dass Micah Parsons ja echt, also TJ Watt hat ja auch gerade seinen neuen Vertrag bekommen, 41 Millionen im Schnitt, und dass Micah Parsons jetzt mit seinem neuen Vertrag bei den Packers das nochmal um 6 Millionen pro Jahr gesteigert hat, also jetzt 47 bekommt und damit ja auch 2 Millionen mehr als Patrick Mahomes zum Beispiel. Ja. Also irre.
Genau, es sind 120, sind glaube ich fully guaranteed jetzt. Schon für die ersten 3 Jahre. Und da sind wir auch mal beim Thema, was finde ich von der anderen Seite auch interessant ist, weil die Packers, hat man so ein bisschen das Gefühl, die haben ihre Philosophie, die sie jahrelang hatten, oder ja, müsste man mal wissen, wie lange so, aber so die Jahre, seit denen ich sie verfolge oder ein bisschen enger verfolge, die sind ja eigentlich immer sehr zurückhaltend gewesen und haben selten bis nie solche Trades oder so Riesengeschichten irgendwie gemacht. Jetzt haben sie zum ersten Mal seit langem, 20 Jahren ungefähr oder knapp über 20 Jahren, einen Wide Receiver in Runde 1 geholt. Also, und jetzt noch so ein Trade hinterher mit einem Deal, was sie auch relativ selten machen, dass sie dem Spieler so viel Geld garantieren. Das haben sie auch erst für zwei andere Spieler gemacht in ihrer Geschichte. Das waren Jordan Love und Aaron Rodgers und jetzt Parsons. So viel Geld über die 3 Jahre zu garantieren. Also die Packers wandeln sich gerade so ein bisschen von dem, ich will es mal ein bisschen vorsichtiger, Geschäfte betreiben jetzt zu so einem All-In-Team irgendwie, hat man das Gefühl. Oder auf jeden Fall sind sie aggressiver, was das angeht.
Ja, genau. So wie du es geschildert hast, sie brechen jetzt irgendwie plötzlich mit Traditionen. Also ich meine, Matthew Golden, du hast es ja gesagt, der erste Receiver in der ersten Runde seit 20 Jahren. Dann heißt er auch noch Golden, also kommt zu Golden in Green, ja. Im Draft, in Green Bay. Jetzt dieser Monster-Trade Micah Parsons. Ja, also für die ist das Super Bowl-Fenster jetzt plötzlich aufgegangen. Also Jordan Love ist ja auch noch nicht alt. Micah Parsons ist nicht alt. Matthew Golden ist ein Rookie. Die haben generell ja ein sehr junges Receiver-Core, sind generell eine sehr junge Mannschaft. Also die Packers machen aktuell eine Menge richtig, müssen das aber ja wahrscheinlich auch, weil sie in der härtesten Division aktuell in der NFL spielen, mit den Lions, Vikings und Bears jetzt mit Ben Johnson als Head Coach. Also ich bin gespannt.
Auf jeden Fall. Ganz spannend finde ich da noch, dass der im Moment der, die Packers gehören ja, wissen wir alle, nicht einem Owner, sondern mehr oder weniger der Community oder ihren Fans. Aber es gibt natürlich auch da einen Präsidenten und einen Chief Executive Officer, wie es so schön heißt. Und das ist einer, der ist jetzt der Sohn von einem, das fand ich auch einen super Namen, bei Carmen Policy. Habe ich zuerst an eine Frau gedacht, also Carmen, aber es ist tatsächlich ein Mann gewesen, der war mal der Chef der 49ers eine längere Zeit und der war sehr bekannt dafür, dass sehr, sehr aggressive und nicht so populäre Entscheidungen auch getroffen hat, der zum Beispiel Joe Montana damals auch entlassen und Steve Young dann das Zepter in die Hand gegeben und sein Sohn ist jetzt der jetzt da die Packers führt sozusagen. Also vielleicht hat er sich bei seinem Vater ein bisschen was abgeguckt und hat jetzt sich gedacht, komm, wir machen das, wir ändern hier auch mal ein bisschen die Wege, wie wir Geschäfte machen oder wie wir diesen Verein oder diesen Club führen und sind jetzt mal ein bisschen aggressiver.
Aber ich habe das hier gerade nochmal gegoogelt, weil ich dachte immer, das wäre immer noch Mark Murphy, aber du hast recht, der ist ja tatsächlich zurückgetreten, der CEO, im Juli 2025, weil er 70 ist. Und hier steht, the Packers selected Ed Policy.
Mhm. Nicht genau, Carmen war sein Vater.
Ach, Carmen war sein Vater oder seine Mutter.
Ja. Nee, sein Vater tatsächlich.
Geht deswegen, das jetzt schon wieder los, dass du wieder was trinken musst? Ja, ne?
Ja, natürlich.
Oh Mann.
So lange Rede, muss ich was trinken. Wenn das Frühstücksei losgeht, das war lustig.
Aber auch geiler Funfact übrigens. Was meinst du, für welche Mannschaft hat Mark Murphy Football gespielt? Was ist so seine Alma Mater?
College-mäßig jetzt? Ja. Oder
ich glaube, ich weiß es nicht. Hier steht nur Alma Mater. Das wird schon College sein, denke ich, ja. Die Colgate Raiders.
Ja. Hat sich die Zahnpasta nach denen benannt? Oder
ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie was von den Colgate Raiders gehört, aber auch das google ich jetzt mal für dich. Das finde ich ja super.
Naja, auf jeden Fall, ja, du kannst das ja mal rausfinden. Ich war auf jeden Fall fasziniert.
Hamilton, New York kommen die her. Das sind wahrscheinlich die Colgate Raiders. Aber für mich sind es die Colgate Raiders. Die haben immer die besten Zähne übrigens. Die sind bissig, Florian. Die sind bissig.
Die sind bissig. Ja, in dem Podcast, den ich immer, es gibt einen, da habe ich auch dir schon öfter mal von erzählt. Shay in Irving heißt der Typ. So heißt er auch bei Instagram. Der ist, glaube ich, Die Hard Cowboys Fan. Der ist, also das war wieder hilarious, das zu verfolgen, was der bei Instagram gepostet hat. Und der ist so weit gegangen, dass er am Ende gesagt hat, Jerry soll jetzt endlich mal das Zeitliche segnen und abhauen, nennen wir es mal so. Umschreiben wir es mal so. Also ich glaube, ein Großteil der Cowboys-Fans ist da nicht nicht so begeistert von diesem Trade. Wobei man auch sagen muss, das weiß ich da nicht, aber es gab auch viele Stimmen, die ja, das sind vielleicht dann alles Freunde von Jerry Jones, aber die zumindest gesagt haben, dass Micah Parsons auch so ein bisschen so ein, wie heißt das immer so schön, Locker-Room-Cancer oder so, also dass der nicht so sonderlich beliebt gewesen sein soll bei seinen Mitspielern.
Na, das klingt jetzt aber nach üblem Nachtreten, oder?
Wie bitte?
Das klingt jetzt irgendwie nach üblem Nachtreten.
Ja, genau. Aber hey. Und ja, Jerry Jones hat ja auch gesagt, ich habe mit dem Spielerrat das durchgesprochen und die haben auch alle gesagt, komm, gib ihn weg. Das macht total Sinn.
Naja, logisch. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wer es noch nicht mitbekommen hat, seit kurzem gibt es eine neue Netflix-Doku-Serie über Jerry Jones. Schaut da mal rein.
Mhm.
Höchst amüsant.
Hast du dir das angeguckt schon? Ja, anscheinend.
Nur die erste Folge bislang.
Was ja auch so geil ist, dass es wirklich zu einem Rivalen in der NFC, also die spielen ja auch noch gegeneinander, ich glaube im Oktober oder so. Und das letzte Mal in den Playoffs haben sie gegen die Packers verloren. Also, naja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Und ich bin gespannt, was am Ende mit diesen zwei First-Round-Picks für die Cowboys dann da am Ende rausspringt.
Große Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsener.
Hast du noch eine andere News dieser Woche, über die du reden möchtest?
Na,
ich habe vorhin mal diese Cuts angesprochen, da müssen wir vielleicht auch mal drüber reden.
Ja, lass uns doch noch mal kurz über Rashee Rice sprechen, der jetzt tatsächlich die ersten 6 Spiele gesperrt wurde, der Receiver der Chiefs, der einen Autounfall verursacht hat, illegales Autorennen, so weiter. Da hieß es ja eigentlich, das hatte mich gewundert, dass erst Ende September die Anhörung ist. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, hat er sich jetzt schon quasi schuldig bekannt. Dadurch ist er jetzt die ersten 6 Spiele gesperrt. Das war absehbar. Aber ist für die Chiefs natürlich auch echt hart. Also wahrscheinlich besser die ersten 6 Spiele als irgendwie mittendrin. Keine Ahnung, Spiele 7-12 oder so. Aber es fand ich überraschend. Also dass da jetzt doch plötzlich, auch das war aus dem Off, finde ich, jetzt schon die Meldung kam, ersten 6 Spiele gesperrt. Weil dass er gesperrt wird, das war ja irgendwie klar, ne?
Ja, aber wahrscheinlich haben die Chiefs oder seine Anwälte oder im Verbund wahrscheinlich schon gesagt, ey, das macht jetzt mehr Sinn, dass du am Anfang fehlst, als wenn die dich nachher irgendwie, wie du gesagt hast, zum Ende der Saison sperren und jetzt lieber in die Offensive gehen und sagen, hey, ich erkenne an, ich habe Scheiße gebaut, bla bla bla, was auch immer und ja, gib mir 6 Spiele oder ich bin bereit, 6 Spiele oder wie auch immer das dann läuft. Ja.
Wie würde Florian immer sagen, ein If ist ja immer. Ne? Ein If ist ja immer.
Ein If ist ja immer, ja.
Sag ich auch nochmal ein T-Shirt, Flo. Ein If ist ja immer. Das ist ein geiler Satz. Ich von dir. Und du hast recht. Ein If ist wirklich immer.
Hm. Also, das ist natürlich passiert. Und wenn wir einmal über die Cuts sprechen wollen, es hat ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, hat also jetzt außer Amon-Ra St. Brown und jetzt Coleman von den Commanders, hat es, glaube ich, gefühlt jeden deutschen Spieler erwischt. Und
alle
sind gecuttet worden, oder?
Ja, genau. Also bei Jakob Johnson hat es mich ein bisschen überrascht. Aber der ist ja genauso auch wie Lenny Creek und Maximilian Mang, Julius Welchow, Leander Wiegand, wie sie alle heißen, die sind ja jetzt alle im Practice Squad bei den Mannschaften.
Ist das bei allen schon safe?
Ich glaube, größtenteils auf jeden Fall. Da würde mich auch mal deine Meinung interessieren, weil in dem Zuge habe ich da auch mal drüber nachgedacht. Also, dass es jetzt so diesen International Player Spot im Practice Squad gibt, ist ja irgendwie total cool. Aber also dadurch können sie sich die NFL-Teams auch echt einfach machen, ne? Also, ne, wir laden jetzt mal Leander Wiegand zu uns ein. Draften sogar vielleicht so einen International Player, dann darf er sich hier ein bisschen zeigen. Das heißt, auch in der Preseason ist in seinem Heimatland schon die NFL irgendwie Gesprächsthema. Ja, und dann in den endgültigen Kader kommt er nicht, aber wir können ihn ja in den Practice Squad stecken. So, also es ist irgendwie auch so, ja, also das bietet so den NFL-Teams so die Chance, es sich auch echt einfach zu machen, oder?
So ein Teufelskreis. Zumindest sagen irgendwie. Wir mal so, einen Spieler zu haben, der ihnen dann vielleicht auf einem internationalen Markt noch ein bisschen mehr Bekanntheit verschafft. So, also meinst du das in die Richtung sozusagen? Oder,
genau. Ja. Also, und am Ende müssen sie dann aber in Anführungszeichen jetzt nicht einen Platz im 53-Mann-Kader für den opfern, wieder in Anführungszeichen, sondern können den halt ganz entspannt dann ins Practice-Squad stecken. Also ich habe das Gefühl, das steht von vornherein eigentlich schon fest. Also bevor irgendwie die Training-Camps losgehen, habe ich das Gefühl, das ist nur Unterstellung, keine Frage, aber dass viele NFL-Teams dann sagen, naja, den stecken wir nachher eh auf den International Spot im Practice-Squad.
Ja. Ja, bei Jacob Johnson hat es mich auch verwundert auf jeden Fall, beziehungsweise war das natürlich auch ein bisschen bitter, weil der hat ja letztes Jahr schon diese Tortur da in Anführungszeichen durchmachen müssen. Der war ja gefühlt manchmal innerhalb von einer Woche gecuttet, dann wieder auf dem Practice Squad, dann wieder gecuttet. Also das war ja bei den Giants wirklich ein irres Szenario letztes Jahr.
Ja.
Oder war es bei, bei den Giants war es, ja. Also ich hoffe, dass er dann jetzt dann auf dem Practice Squad ist. Der hat ja auch in der Preseason relativ viel gespielt. Da.
Ja, der ist schon safe drin bei den Texans.
Ja. Aber dass er ja auch bleibt, meine ich. Also dass er dann da auch und dass er dann häufiger mal aktiviert wird vielleicht für die Spiele. Also das ist ihm auf jeden Fall zu wünschen.
Gab es denn für dich da so Cuts, die dich total überrascht haben? Also jetzt mal über die deutschen Spieler hinaus?
Ich habe jetzt gar nicht, also bei den Steelers hat mich zum Beispiel gewundert, Beanie Bishop war so ein undrafted Cornerback letztes Jahr. Der hatte 4 Interceptions letztes Jahr, als, wie gesagt, undrafted Rookie. Und der ist jetzt, den haben sie vor die Tür gesetzt. Sie haben natürlich Jalen Ramsey verpflichtet als Cornerback, aber ich hätte jetzt gedacht, jemand, der zumindest so auf sich aufmerksam gemacht und 4 Interceptions fängt in einer Saison, also jetzt in der richtigen Saison, dass man den dann ja quasi vor die Tür setzt, hat mich überrascht. Ansonsten Kyle Trask, Quarterback, wurde auch gecuttet. Ich habe mich aber jetzt nicht durch alle Namen durchgewühlt, die jetzt irgendwie gecuttet werden. Nee, habe ich nicht. Hast du das gemacht?
Nein. Ich habe so ein paar mitbekommen. Da war ich überrascht. Also hier Hendon Hooker zum Beispiel von den Lions, der Quarterback. Der wurde ja erst 2023, auch relativ früh in der dritten Runde gedraftet von den Lions, aber war ja in der Preseason auch echt wieder nicht gut. Also, dass der dann so schnell da auch rausfliegt, finde ich krass. Ist ja jetzt irgendwie auch im Practice Squad. Ist jetzt bei den Panthers. Und Tommy DeVito, das finde ich ein bisschen schade. Ich mag diesen Namen irgendwie. Ich mag die Geschichte. Ich mag seinen Signature Move. Also, ist total verständlich, ne? Ich meine, die haben jetzt Russell Wilson, die haben Jackson Dart, die haben, Jameis Winston. Also, dass dann irgendwann auch kein Platz mehr für Tommy DeVito da ist. Okay. Aber ich meine, der hat immer 8 Spieler als Starter gemacht für die Giants. Und ich fand diese Geschichte irgendwie geil. Der kam ja so wie Kai aus der Kiste und war ja dann gerade also am Anfang seiner Starting-Quarterback-Zeit bei den Giants irgendwie so ein, auch glaube ich sogar erfolgreich und irgendwie ja so ein cooles Meme. Also, dass sie den irgendwie gecuttet haben. Wie gesagt, verständlich, finde ich ein bisschen schade. Der ist jetzt bei den Patriots. Also, viele kommen ja dann auch direkt irgendwie wieder irgendwo unter, müssen sich natürlich irgendwie wieder hinten anstellen, keine Frage. Aber so Hendon Hooker und Tommy DeVito oder Hunter Renfrow. Michael Gallup, also das waren ja auch so Feel-Good-Stories, dass die jetzt nach einem Jahr Pause wieder da waren, auch direkt gecuttet. Also die sehen wir da wahrscheinlich auch nicht mehr.
Genau. Wen wir sehen oder was wir sehen oder was wir erwarten zu sehen, haben wir uns überlegt, wollte ich dich fragen, wie wollen wir das machen mit den Storylines? Hast du dir, ja, wir wissen jetzt gar nicht, wer sich welche Storyline ausgesucht hat, kann sich natürlich.
Nee, genau, wir haben ja nur einmal gequatscht vor ein paar Tagen, worüber wollen wir dann eigentlich im Frühstücksei sprechen, und da waren wir uns einig. Also es ist ja schön an der NFL, es gibt ja irgendwie immer total interessante Storylines.
Theoretisch gibt es 32 Storylines.
Naja, eigentlich 64, wenn man ehrlich ist. Genau, wir haben uns nicht abgesprochen, aber fang doch mal an. Also worauf freust du dich denn am meisten, was ist für dich die interessanteste Storyline?
Also ich habe mir jetzt, das ist noch nicht mal eigentlich an die Steelers gebunden, weil ja Aaron Rodgers da jetzt Quarterback ist, aber mich interessiert irgendwie, kriegt er, also weil er gefühlt, klar, er war ein Jahr verletzt bei den, hatte eine schlechte Saison am Ende bei den Packers, war verletzt dann bei den Jets, hat dann wieder gespielt, hat aber auch nicht zu dem Ergebnis geführt und rennt jetzt gefühlt nochmal einen letzten Versuch hinterher, sich zumindest einigermaßen, schön oder erfolgreich aus dieser Liga zu verabschieden. Ein Spieler, der Quarterback-Play-mäßig diese Liga lange, lange dominiert hat oder zu den Besten, wenn nicht der Beste war. Und gefühlt habe ich so, ist das so ein bisschen so, dass er in den letzten, also dass seine Karriere irgendwie so ein bisschen, wie soll man es nennen, so im Sande verläuft und man sich gar nicht mehr so richtig erinnert, was das, also so geht es mir zumindest, dass man gar nicht mehr so darauf guckt, was hat er eigentlich erreicht, sondern das so ein bisschen so als Scheitern empfindet am Ende seiner Karriere und das irgendwie so ein ziemlich dolles Licht auf seine Karriere wirft. Hat er sicherlich auch mit seinen Sachen abseits des Spielfelds dazu beigetragen, aber ich finde es interessant, oder das ist eine meiner Storylines, ich würde gerne sehen, oder wie, also wenn das mit den Steelers komplett in die Hose geht, dann finde ich, ist das wirklich dramatisch sozusagen, wie was das für eine Legacy am Ende übrig bleibt von Aaron Rodgers, glaube ich zumindest.
Ja, finde ich auch. Das hast du gut formuliert, so dass man irgendwie sich gar nicht mehr aufgrund dieser ganzen aktuellen Geschehnisse rund um diese Figur Aaron Rodgers auch nicht nur sportlich, sondern vor allem auch abseits des Feldes, dass man sich gar nicht mehr so richtig dran erinnert, wie dominierend der auch war. Ich meine, letztlich hat er auch nur einmal mit den Packers den Super Bowl gewonnen, war aber ein paar Mal MVP, also war wirklich einer der herausragendsten Quarterbacks seiner Zeit.
Der muss auch weinen jetzt. Also wenn man jetzt sieht, was die Packers jetzt machen,
ja,
dass
keine
sie
Frage.
So investieren und solche Leute holen, das haben sie zu seiner Zeit immer abgelehnt gefühlt.
Ja.
Und wie du sagst, er hat nur einen Super Bowl gewonnen. Ist am Ende auch einer der, wo man sagen könnte, okay, der ist krass underperformed in seiner Karriere gefühlt. Also
ja, und hier jetzt sein
Stint. Das bleibt am Ende hängen.
Sein Stint bei den Jets war jetzt auch nicht großartig. Also es war natürlich tragisch, dass er sich in seinem ersten Jahr gleich im ersten Spiel irgendwie im vierten Drive oder wann das war, die Achillessehne reißt und zurück ist. Ich finde, letztes Jahr war es okay, solide.
Situation der Jets war halt insgesamt.
Ja, genau. Kacke, also. Und dann hat er ja auch seine ganzen Buddies da wieder geholt. Randall Cobb, Devonta Adams und so. Also hat sich da ja auch irgendwie krass eingemischt. Und jetzt frage ich mich halt so ein bisschen, also neben diesen Meldungen, die immer wieder bei ihm aufploppen, letztens habe ich irgendwie mitbekommen, dass er sich dagegen wehrt, einen Helm zu tragen, wo es dann halt Funk gibt, damit er da irgendwelche Anweisungen von der Seitenlinie hören kann. Das würde er nicht machen, weil er glaubt, dass diese ganzen Strahlen, Handystrahlen und Funkstrahlen, dass das halt total schädlich ist und so, ist ja auch okay. Aber also das passt so wieder ins Bild, weißt du, dass er dann irgendwie wieder in Anführungszeichen negativ auffällt, weil er halt irgendwie eine Ansicht hat, die jetzt viele nicht haben, so. Also das macht es so schwierig. Und ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wie er glänzen soll bei den Steelers. Also ja, er hat DK Metcalf, aber also ich meine, du kennst den Kader der Steelers besser als ich, aber der Rest des Receiving Corps ist irgendwie nicht prominent, um es charmant zu formulieren. Ich finde, auf Tight End sind sie irgendwie noch ganz gut aufgestellt mit Pat Freiermuth und Jonnu Smith jetzt neuerdings. Und ich glaube, der Washington läuft da auch immer noch rum. Aber Aaron Rodgers mag ja Tight Ends gar nicht. Also bei den Jets, da gab es ja Ty Conklin, den hat er ignoriert. Und nenn mir jetzt mal so seinen Top-Tight End bei den Packers über all die Jahre. Also, ne, also er mag Tight Ends irgendwie nicht, warum auch immer. Deswegen weiß ich gar nicht. Also ich glaube, er hat gar keine Chance, bei den Steelers zu glänzen. Es sei denn, DK Metcalf fängt da alles weg und wird Offensive MVP oder so, oder?
Na, ich glaube schon, dass sie mit... Die haben halt ein paar Junge, und das haben sie immer. Also Calvin Austin, Roman Wilson, da sind schon ein paar, die ich mir vorstellen könnte, die in eine gute Wide-Receiver-Rolle 2 schlüpfen können. Und du hast es angedeutet mit Freiermuth und Jonnu Smith. Sind jetzt auch zwei gute Tight Ends, sage ich jetzt mal jetzt nicht.
Aber Ty Conklin bei den Jets hat er verhungern lassen.
Ja gut, keine Ahnung. Ich meine, bei den Jets war einiges im Argen. Also ich weiß noch, wann haben die das? Ich war beim London-Spiel, waren die, glaube ich, noch in der ursprünglichen Besetzung, auch was Trainer und alles angeht. Danach wurde dann der Trainer entlassen. Also da hat ja einfach auch vieles überhaupt nicht gestimmt. Ob er den jetzt absichtlich nicht angeworfen hat, vielleicht hat er von dem nichts gehalten, ich weiß es nicht.
Ja, aber ich bin auf jeden Fall bei dir. Also natürlich gucken wir alle irgendwie auf Aaron Rodgers. Was macht er? Ich meine, es ist ja auch absurd. Das ist sein erstes Spiel natürlich bei den Jets. Also die Spielplanmacher der NFL sind ja auch einfach Götter, muss man ja auch einfach sagen. Und ich glaube, als der rauskam, stand ja noch lange nicht fest, dass er dann tatsächlich zu den Steelers geht, ne?
Ja, das stimmt. Obwohl die sich ja hinter den Kulissen, glaube ich, Tomlin und er schon relativ früh so ein bisschen einen Handschlag darauf gegeben haben, wenn er noch irgendwo spielt, dann bei den Steelers.
Aber Hot Take, Flo?
Ja.
Ich glaube, diese Serie von Tomlin, dem Head Coach, noch nie einen negativen Rekord, reißt. Also ich glaube, die Steelers werden dieses Jahr nicht in die Playoffs kommen.
Aber das wäre ja dann das komplette Scheitern. Also das wäre,
ist das so?
Das wäre, naja, für Aaron Rodgers, das wäre das Szenario, was ich vorhin mehr oder weniger, würde ich schon sagen, also wenn die nicht in die Playoffs kommen, dann wird das verbunden sein mit Aaron Rodgers und natürlich auch mit Mike Tomlin. Und ich bin dann auch gespannt, ob, also ich glaube nicht, dass sie Tomlin feuern. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der, wenn er, keine Ahnung, vielleicht sagt nach 20 Jahren, mehr oder weniger, ich hau jetzt auch mal ab hier, das funktioniert nicht mehr. Jetzt haben sie es zweimal versucht mit einem Veteran, alten Quarterback. Das hat nicht funktioniert. Also, auf die Diskussion danach bin ich auch gespannt und auf den mehr oder weniger vielleicht Umbruch dann komplett bei den Steelers. Also,
Ja, aber also im Moment, ich weiß nicht, du bist da wie gesagt tiefer drin und sicherlich auch irgendwie gehypter. Jeder ist ja gehypt, so was sein Team angeht. Aber ich habe so aus der Entfernung, habe ich die Steelers nicht auf dem Zettel. Ich muss allerdings gestehen, das hatte ich die letzten Jahre eh nicht. Und sie haben es natürlich doch immer wieder in die Playoffs geschafft und hatten doch immer wieder einen positiven Rekord. Also sie werden mich wieder eines Besseren belehren. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Steelers jetzt mit Aaron Rodgers da durch die Decke gehen. Und ich glaube, das ist wieder so ein One-Year-Stint, oder?
Ja, das One-Year-Stint wird es auf jeden Fall. Aber ja, mal gucken.
Ja gut, wenn die Steelers mit Aaron Rodgers den Super Bowl gewinnen, dann hängt er bestimmt noch ein Jahr dran.
Dann wird er eh aufhören, wenn sie ins AFC Championship Game kommen oder so, dann wird er, glaube ich, auch, also wenn sie da verlieren, dann wird er auch nicht mehr zurück, weil das wird er, glaube ich, nicht mehr, wo auch immer er dann hingeht, toppen. Und dann war es ja auch eine erfolgreiche Saison.
Ja.
So. Genau. Aber kommen wir doch mal zu deiner Storyline, bevor wir...
Naja, ich finde, man könnte da auf jeden Fall...
Wir machen hier ein Frühstücksei, was mal so die... mal so die letzten Shows zeitmäßig ein bisschen wieder eindämmt, aber im Moment sind wir auf dem Weg. Ja.
Na, ich finde, zu deiner Storyline kommt man auf jeden Fall noch, also ist jetzt nicht meine, aber Russell Wilson müssen wir da, finde ich, auch noch nennen. Ne? Das ist ja vergleichbar mit,
klar, der passt,
mit
der passt
Aaron Rodgers. Auch sein Auftritt dann bei den Broncos war jetzt nicht doll. Also ganz im Gegenteil. Den Steelers, ja, solide, wird jetzt aber auch nicht in die Geschichtsbücher eingehen. Und jetzt bei den Giants ist ja auch sein letzter Schuss. Also ich bin mal gespannt. So Aaron Rodgers, Russell Wilson.
Vor allen Dingen bei Russell Wilson finde ich ja, dem sitzt ja wirklich jemand im Nacken. Aaron Rodgers hat ja jetzt quarterbackmäßig, glaube ich, nicht wirklich große Konkurrenz bei den Steelers.
Sei denn Will Howard. Mason Rudolph.
Ja, aber ich meine, du weißt, wie es ist in New York. Werden spätestens alle nach den ersten zwei Niederlagen nach Jackson Dart schreien.
Ja.
Und dann gucken wir mal.
Ja, ich finde, wir reden zu wenig über die Jaguars generell. Deswegen
natürlich.
Ist eine Storyline, natürlich muss es sein. Es wird nicht nur mich interessieren. Was machen die Jaguars mit ihrem Second Overall Pick mit Travis Hunter? Von dem haben wir ja wenig gesehen. Also der war ja die letzten zwei Preseason-Spiele auch gar nicht am Start. Irgendwie, es war immer die Rede von einer Oberkörperverletzung, also so richtig wurde da auch gar nicht mitgeteilt, was er hat. Der soll jetzt aber fit sein. Also die Jaguars starten ja gegen die Panthers. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was die mit dem machen. Also ist für mich eine Storyline, ob wir das erste Mal so gefühlt seit Deion Sanders wieder einen NFL-Spieler sehen, der auf beiden Seiten des Balles zum Einsatz kommt und vor allem auch auf beiden Seiten des Balles dann große Szenen hat oder einen Impact aufs Spiel. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Also es ist für mich auch eine Storyline, ob Travis Hunter diesem ganzen Hype dann letztlich auch gerecht wird. Ich bin da natürlich skeptisch, Aber das ist für mich eine große Storyline, weil auch die Jaguars haben dafür ja viel investiert, um dann nochmal nach vorne zu rücken und so weiter und den vermeintlich besten Spieler im Draft zu bekommen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob es denn auch der beste Spieler in diesem Draft war.
Auf jeden Fall. Also hat mich natürlich auch interessiert oder interessiert mich auch. Und das glaube ich auch, wenn, was, gegen wen hast du gesagt, spielen sie?
Carolina.
Ja, also ich meine, da wird der sich das Spiel anguckt, guckt sich nur an wegen Travis Hunter.
Das war jetzt ein bisschen fies, finde ich.
aber sagen wir mal so, das ist die herausragende Geschichte zu dem Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Klar, kann man jetzt sagen, okay, mal gucken, wie die Panthers starten, mal gucken, wie die Jaguars starten. Ist natürlich auch interessant, gerade im Hinblick auf die Vergangenheit, aber hey, Travis Hunter wird da sicherlich
die
Hauptschlagzeilen machen.
Ist jetzt auch schon der dritte neue Headcoach für Trevor Lawrence. Eben. Also Urban Meyer hat es nicht hinbekommen, Doug Peterson hat es eigentlich auch nicht hinbekommen. Jetzt Liam Cohn, der irgendwie Baker Mayfield nochmal richtig hat gut aussehen lassen. Dann dazu jetzt halt Travis Hunter. Also ja, ich bin gespannt. Also die Jaguars werden, glaube ich, nicht die Playoffs erreichen. Wahrscheinlich wieder nicht, aber vielleicht ja doch. Also vielleicht können die Jaguars auch die positive Überraschung werden, dank Travis Hunter. Aber ich bin da skeptisch, oder? Also das, also machen wir uns nichts vor, Flo, oder? Also die Tage von Deion Sanders als Aktiver sind ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Also wahrscheinlich 2 Jahrzehnte oder so. Also das Spiel ist ja auch nochmal viel schneller geworden. Also das ist ja die große Frage, die große Storyline. Ist es möglich, heutzutage in der NFL viele Snaps sowohl in der Offense als auch in der Defense zu haben? Ich bin da skeptisch. Aber vielleicht ist das der neue Hybrid. Spieler, ne? Also Auto-Hybrids gibt's jetzt schon ein paar Jahre. Vielleicht haben wir jetzt auch Hybrid-Spieler zukünftig in der NFL.
Ich würde es auf jeden Fall cool finden, weil es ja am Ende bedeutet, dass dieser Typ ein unfassbarer Athlet ist und ein krasser Sportler und der das hinkriegt, 2 Positionen zu spielen, die ja auch beide sehr herausfordernd sind, sagen wir es mal so. Und
das heißt ja immer, er sei als Cornerback besser als Receiver.
Was, bitte?
Es heißt ja auch immer, er sei als Cornerback besser als Receiver.
Genau, deswegen wollte ich dich gerade fragen, was wünschst du dir denn mehr? Dass er die Defense verstärkt oder dass er eher für Trevor Lawrence ein geiler Receiver wird?
Na, Bedarf besteht auf beiden Seiten, wobei sie natürlich auch noch Brian Thomas haben.
Wir, ja.
Ja, ich lass mich überraschen.
Ja, bloß nicht
lass
hässlich.
Dich überraschen. Wie hieß nochmal unsere Show, die wir umsetzen wollten eigentlich, die entstanden ist zum Ende der letzten Frühstücksei-Staffel? Heiner oder keiner? Wie hieß das nochmal? Einer oder keiner? Nee, wie hieß das nochmal? Weißt du es noch, Flo?
Nee, fällt mir jetzt gerade auch nicht ein.
Da hatten wir auch so eine schöne Melodie, diese Jeopardy-Melodie. Ja, ich weiß nicht mehr.
Alle oder keiner? Nee.
Ja, irgendwie so. Ich weiß es auch nicht mehr. Dann drück doch ein bisschen aufs Gaspedal, ist dein Format.
Ja, dann drück
hier.
Mal aufs Gaspedal. Eine weitere interessiert mich sehr, wie sich die vermeintlich oder die ganz, also wenn man irgendwie oft erwartet, ja, in dem ersten Jahr kann man gut aussehen, im zweiten Jahr hat dich jeder auf dem Zettel. Also was ist mit so den ganzen, den Rookie-Quarterbacks sozusagen vom letzten Jahr? Und da würde ich dann J.J. McCarthy mit reinschmeißen, auch wenn er letztes Jahr eigentlich nicht gespielt hat und er jetzt ein richtiger Rookie ist. Und dann aber so kann Jaden Daniels das bestätigen, was im letzten Jahr war? Kann er das mit den Commanders, die jetzt quasi ja auch noch mal um ihn rum aufgerüstet haben? Also kann der das, können die das wieder bringen? Kann Bo Nix Denver auch noch mal besser machen? Beziehungsweise wird Denver besser sein und Bo Nix auch wieder so performen wie letztes Jahr? Kann J.J. McCarthy die Vikings führen und kann Caleb Williams, hat er was aus seinem ersten Jahr bei den Bears gelernt, sage ich jetzt mal, und bestätigt dann auch mal sein First Overall Pick, den er gekostet hat sozusagen. Also wie schlagen sich die in ihrem zweiten Jahr? Weil ich glaube, das ist auch immer so ein Make it or break it Year. So wie performst du im zweiten Jahr? Verbesserst du dich wirklich? Kannst du dich noch verbessern? Oder ja. Schaffst du das nicht?
Ja, vor allem, weil ja bei Jaden Daniels die Trauben ja auch sehr hoch hängen. Ich finde da wirklich die Parallele, kann man super nennen, zu ja. Sag mir schnell den Texas Quarterback, mir fällt der gerade nicht ein.
Ja, achso, Stroud.
Ja, CJ Stroud. Ja, genau. Also, der ja irgendwie auch, ja, letztlich halt dieses hohe Niveau aus Season 1 nicht halten konnte. Und die Texans
was
ja.
Was auch immer die Gründe dafür sind.
Ja, genau. Und die Texans liegen, ne? Dann aber ja auch so zum Ende der Regular Season irgendwie ein bisschen enttäuschten. Also die Gefahr besteht bei Jaden Daniels halt auch. Also dadurch, dass die Erwartungen jetzt so hoch sind, weil er so eingeschlagen hat, so wie Stroud letztes Jahr. Also würde mich sehr wundern, wenn er das Niveau halten kann oder vielleicht nochmal steigert. Deswegen, also die Ansprüche sind halt größer geworden, aber die Cowboys haben ja wirklich aufgerüstet, wie du es gesagt hast, mit Laremy Tunsil jetzt. Die O-Line ist irgendwie noch stärker. Er hat noch Deebo Samuel bekommen. Terry McLaurin ist geblieben. Also das ist ja schon stark. Dann wird ja dieser eine Running Back bei den Commanders gerade, weiß ich auch nur, weil irgendwie ganz viele Fantasy-Drafts gerade sind, so total gehypt. Also Austin Eckler ist ja weiterhin noch da, aber Jacory Cross Game Merritt hat ja irgendwie überzeugt in der Regular Season. Also das Running Game war ja jetzt nicht so herausstechend bei den Commanders. Aber wenn das jetzt auch noch irgendwie besser wird, Bobby Wagner ist jetzt da. Also die haben schon aufgerüstet. Also auch da ist wie bei den Packers das Super Bowl-Fenster plötzlich aufgegangen. Finde ich total interessant. Und bei den Bears mit Ben Johnson, Caleb Williams, auch interessant. Also weiterhin die Bears ja nicht mit einem Quarterback mit einer 4000-Yard-Season. Das haben sie doch nie geschafft. Finde ich auch immer noch absurd, oder? Also ob ja. Ben Johnson jetzt dafür sorgt mit Caleb Williams, ja, auch alles total interessant. Keine Frage. JJ McCarthy, die hast du doch vorgestellt letztes Mal im Frühstücks-ID Vikings, oder?
Genau.
Was war denn da deine Conclusion? Also was wird denn das für eine Saison für die Vikings? Kannst du es hier nochmal wiederholen?
Also ich habe gesagt, das wird eine positive Saison für die Vikings, weil ich das Gefühl habe, das ist halt so eine gute Mannschaft auf allen Positionen um JJ McCarthy herum. Und mit einem guten Trainer, der es geschafft hat, auch mit Sam Darnold so ein Jahr hinzulegen. Deswegen, wie gesagt, ich habe sie nicht so gut in der normalen Saison, in der Regular Season wie im letzten Jahr, aber doch mit, ich glaube, 11-6 hatte ich sie, glaube ich. Also ich habe sie so ein bisschen verglichen mit, ja, Herr der Ringe war, glaube ich, mein Heldenvergleich. Also Frodo mit seinen Superstar-Gefährten um sich rum wird am Ende performen und genau, so.
Okay, ja.
Das war so mein Take dazu. Also, dass einfach das Team so krass aufgestellt ist, auch mit den Verstärkungen, die sie jetzt was O-Line, D-Line und so noch dazu geholt haben, dass das, ja. Also, wenn er muss McCarthy wahrscheinlich schon richtig schlecht sein oder es einfach nicht funktionieren und sie haben aber so auf ihn gesetzt, ja, 2 Jahre hintereinander jetzt, also er hätte ja auch letztes Jahr gestartet. Also von daher werden die schon irgendwas gesehen haben im Training und in der Preseason und so weiter, dass sie davon ausgehen, dass der das hinkriegt.
Auch Michael Penix bei den Falcons total interessant. Oder genau, sehen wir da doch nochmal Kirk Cousins vielleicht ab Woche 4?
Was ist denn deine nächste Storyline? Hast du noch eine?
Ja, ich möchte mit dir noch über die Raiders sprechen. Also ja, auf die Raiders bin ich irgendwie auch total gespannt. Jetzt mit Pete Carroll bei den Raiders plötzlich, Tom Brady, der da auch mit rumfuscht, hätte ich fast schon gesagt, Entschuldigung, nehme ich zurück, der da auch mit rumdoktort, besser formuliert. Chip Kelly kehrt in die NFL zurück als Offensive Coordinator. Dann hast du halt Ashton Jeanty, der gehypteste Running Back. Brock Bowers spielt da eh, Max Crosby in der Verteidigung. Dieser Jake Back wird ja auch sehr gehypt, dieser Receiver. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf die Raiders. Für mich auch wenn man sich die Stadt anguckt, das Stadion, also es ist eigentlich auch so ein Premium-Produkt der NFL, wenn man so will. Also ist, glaube ich, auch wichtig, dass dieser Markt funktioniert. Ja, also zu den Raiders werde ich auch noch mal mehr als sonst hinschauen, glaube ich. Also ich weiß nicht, was sagt dir dein Gefühl? Also kriegt Pete Carroll das da hin?
Also ich hatte das, die Raiders bei einem anderen Thema sozusagen als Storyline. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dir das noch geschrieben habe, aber so der Gedanke, die Playoffs mischen sich ja immer durch. Also es kommen ja nicht immer die gleichen Mannschaften in die Playoffs, sondern so 3, 4, 5 tauschen sich immer aus jedes Jahr. Für mich waren die Raiders so ein Kandidat, der dieses Jahr in die Playoffs kommen könnte. Ich meine, sie spielen auch in einer verdammt schweren Division, aber gefühlt stehen die Raiders jetzt zum ersten Mal seit, keine Ahnung, ich meine, selbst John Gruden, diese Rückholaktion oder so, das war ja auch alles schon irgendwie merkwürdig, der 10 Jahre kein Trainer war und hast du nicht gesehen. Also gefühlt seit, keine Ahnung, wie lange ist das jetzt her? 10 Jahren oder so, wahrscheinlich stimmt das nicht ganz, aber 5, 6, habe ich bei den Raiders immer das Gefühl gehabt, die haben sich nie richtig aufgestellt. War immer so eine komische Franchise, die, ja, die, wo du nicht das Gefühl hast, die ziehen alle an einem Strang und da gibt es auf allen Positionen oder zumindest in allen Teilen des Kaders gute Leute. Und ich finde jetzt halt, du hast Geno Smith, der echt gut gespielt hat, vor allen Dingen, aber über allem steht Pete Carroll, du hast es auch gesagt. Also ein bestimmt Hall of Fame Trainer, würde ich mal sagen. Also Super Bowl gewonnen. Der hat auch als College Trainer schon die College Meisterschaft gewonnen. Also ein unglaublich erfahrener Mann.
Hä? Trink mal was.
Ich trink was, ja. Unglaublich erfahrener Mann. Zum ersten Mal seit langem oder da an der Seitenlinie, der schon große Erfolge gefeiert hat. Dann du hast die Spiele aufgezählt. Also ich meine, sie haben top Running Back. Sie haben einen guten Quarterback. Sie haben mit Browers einen Top-Tight-End-Receiver. Sie haben mit Max Crosby einen Top-Defensive-End oder Edge-Rusher. Also die haben in allen, gefühlt in allen Mannschaftsteilen, haben die ja sehr gute Spieler, Top-Level-Spieler. Und die kann ich mir auch sehr gut in den Playoffs vorstellen. Also auf jeden Fall sind die Raiders ein Hingucker dieses Jahr, auch bei mir.
Also das glaube ich nicht. Ist ja auch nur Glaskugelguckerei so. Weil ich glaube, die Broncos und Chargers sind da doch noch stärker und die Chiefs sowieso als die Raiders. Aber ich glaube, sie machen auf jeden Fall einen Schritt nach vorne und sie können Spaß machen, weil Spaß gemacht haben die Raiders halt nicht, finde ich, in den letzten Jahren, oder? Also klar hattest du irgendwie Brock Bowers, der dann wieder 15 von 17 gefangen hat, so. Aber also spektakulär waren die Raiders ja nicht, ganz im Gegenteil. Und das erhoffe ich mir irgendwie, dass die halt wieder Spaß bringen auch. Und ja, Russell Wilson kennt Geno Smith. Das macht ja auch total
Russell
Sinn.
Russell Wilson? Was hat der jetzt damit zu tun?
Pete Carroll. Ja, Russell Wilson kennt Geno Smith bestimmt auch. Aber Russell Wilson, also schon wieder gesagt.
Und nicht vergessen, Kenny Pickett ist da jetzt noch hingegangen.
Und Kenny Pickett kann wieder Super Bowl Champion.
Absolut, also, hey. Super Bowl Champion.
Absolut.
Der verleiht dem Team einen ganz neuen Glanz.
Hat auch gespielt im Super Bowl. Also der ist wirklich Super Bowl Champion.
Ja. Der ist Super Bowl Champion.
Ja. Nee, Pete Carroll und Geno Smith kennen sich ja auch. Also das macht ja auch Sinn. Also ja, also auf die Raiders bin ich auch auf jeden Fall gespannt.
Ja. Ja. Ich bin nur noch, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, das kommt jetzt mehr aus dem College-Football, aber ich habe mir so die Frage, habe ich neulich irgendwo gesehen, die fand ich auch spannend. Schaffen die Patriots mehr Siege als Bill Belichick am College?
Dafür fehlt also, mir jetzt tatsächlich das Know-how. Also hat er denn eine gute Mannschaft
Ich habe überhaupt keinen in Carolina? Ich habe keine Ahnung. Gebe ich offen zu vom College, aber trotzdem finde ich es spannend zu sehen, ob Bill Belichick. Das ist eine ähnliche Situation wie Aaron Rodgers, finde ich. Also vernichtet er seine Legacy sozusagen, indem er jetzt am College noch scheitert? Also das ist jetzt ein sehr hoch gehangen, vernichtet seine Legacy, die wird er nicht, also da muss er schon, keine Ahnung, was er da anstellen muss, aber trotzdem, der Blick zurück auf ihn wird dann verbunden sein mit irgendwie, ja, nachdem Tom Brady weggegangen ist, keine erfolgreiche Saison mehr bei den Patriots und dann will ihn kein NFL-Team mehr haben und dann geht er ins College und das funktioniert auch nicht. Zwischendurch hat er dann auch eher mit anderen Themen abseits des Platzes auf sich aufmerksam gemacht, mit seiner Freundin und so weiter und so fort drumherum. Das hat ja lange Zeit dieser Offseason dominiert, dieses Thema. Also ich finde, das ist eine ähnliche Situation, wo jemand, ja, der einfach ein Riesenstatus, eine Riesenlegende in der NFL ist, irgendwie über die letzten Jahre vielleicht die ein oder andere falsche Entscheidung getroffen hat. Und deswegen fand ich diese Frage ganz spannend, weil es halt beide Teams verbindet. Also
ja,
einmal die Patriots und Bill Belichick, die Patriots ja auch mit.
Habe ich aber eine andere These. Bill Belichick wird nächstes Jahr in die NFL zurückkehren und
genau,
das ist ja, Cowboys Headcoach werden.
Das ist ja das Spannende daran. Also, ne, wird er jetzt. Kann er jetzt am College gute Arbeit machen? Oder ist er sowieso schon bei Jerry Jones auf dem Zettel? Das wäre jetzt auch nicht verwunderlich. Allerdings kann ich mir Bill Belichick nicht vorstellen, dass das funktioniert mit Jerry Jones. Aber wer weiß, also keine Ahnung, spielt er da jetzt eine geile College-Saison und wird dann wieder entdeckt von der NFL, wer weiß. Aber deswegen.
Hat er nicht sogar eine Ausstiegsklausel für die NFL? Ich glaube ja.
Aber ich weiß nicht, ob innerhalb der Saison, meinst du, oder nach der Saison?
Ja, nicht, innerhalb der Saison hat, aber der wird das
bestimmt,
nicht passieren.
Der wird bestimmt irgendeine Ausstiegsklausel haben.
Ja, das glaube ich auch. Hat Nick Woltemade eigentlich eine Ausstiegsklausel jetzt bei Newcastle?
Das, das ist ein Wahnsinn. Frage. Also ich glaube, ja, wir befinden uns gerade im Zeitalter, ob jetzt beim Fußball oder jetzt hier mit Micah Parsons oder Luka Doncic, was wir vorhin schon angesprochen haben. Also es ist Wahnsinn, was auf dem Transfermarkt, da fragt man sich, wer orientiert sich an wem? Also ist der Fußball, orientiert er sich an der NFL oder orientiert sich die NFL an dem Fußball? Was diese Monster-Trades oder ja, Trade ist das
ja. Naja, aber letztlich ist es ja, also ne, die NFL, reichste Liga der Welt. Und letztlich ist es ja dann auch nur England. Also ich meine, also was Liverpool jetzt an Summen bezahlt plötzlich, obwohl sie gerade Meister geworden sind, oder dieser Newcastle-Deal mit Woltemade, wie sie alle heißen. Also es ist doch eigentlich nur die Premier League und ne, also Geld regiert die Welt. Die haben halt geile TV-Verträge, die haben gutes Produkt. Und ja, plötzlich sieht sogar der FC Bayern aus wie ein Praktikant, weil sie gar keine Spieler mehr bekommen, weil jetzt plötzlich alle lieber nach England gehen. Wirtz, ja. Woltemade. Früher sind die deutschen Nationalspiele zu Bayern München gegangen. Das ist heute nicht mehr so.
Und du siehst aber, der englische Fußball ist ja auch, wenn du dir anguckst, Tom Brady investiert da bei Birmingham. JJ Watt ist bei irgendeinem Team mit dabei. Also, ne, das hat ja sogar dieses Wrexham-Projekt mit den Schauspielern Ryan Reynolds, ja, und so weiter.
Claudia,
also,
Schiffer hat auch irgendwo Anteile.
Ja, du bist ja, du kannst ja, also das sind ja richtige Investments, die machen. Die machen ja nicht aus Gag, weil sie irgendwie einen englischen Zweitligisten supporten wollen, sondern die hoffen ja natürlich, dass das ein Investment ist, dass die irgendwann mal in die Premier League aufsteigen und dann auf einmal dein Club irgendwie so viel mehr wert ist und du dann deine Anteile verkaufen kannst vielleicht. Also die Premier League ist gefühlt die NFL des europäischen Fußballs oder des weltweiten Fußballs. Also das ist die krasseste Liga. Und das ist einfach Wahnsinn, was die da mit, ist natürlich auch, hat ja alles so ein ähnliches Ding. Gibt ja auch Owner in dem Sinne. Oder wenn es dann Firmen sind, Konsortien, die dann irgendwie so einen Premier League Verein kaufen. Aber gefühlt ist das, finde ich, die Fußball-NFL oder so. Also, das ist echt krass.
Ja, und Manchester City verliert gegen Brighton. Das finde ich dann wieder ganz schön.
Ja, das finde ich auch geil.
Manchester durch einen deutschen U21-Nationalspieler, der kurz vor Schluss das Tor macht. Siehst du wohl.
Ja?
Ja.
Brighton? Stark.
Gruder.
Ist ja auch der von St. Pauli, der ehemalige Trainer. Noch Trainer. Herr Hürzler.
Absolut. Hürzler.
Aber jetzt nochmal, hast du noch eine Storyline oder?
Nee, du willst ja hier Feiern machen. Also ich habe noch Tausende. Ich finde, das ist ja das Geile. Also ich freue mich. Ich könnte jetzt zu jedem Team wirklich zwei Sachen nennen. Also über Cam Ward haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das ist der First Overall.
Ja,
also
sowas wie Giants, ob jetzt Dable dann da fliegt oder nicht.
Jets.
Wird immer genannt. Also deswegen, natürlich ist das eine geile oder eine Storyline. Natürlich, was machen die Jets? Haben wir schon angesprochen, die Bears und so weiter und so fort.
Was ist mit den Lions ohne die beiden Koordinatoren?
Genau.
Also es gibt so viele geile Storylines. Das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Du wahrscheinlich verdursten.
Hast du denn, ich habe ja schon mal ein Team genannt, die Raiders. Könnte ich mir vorstellen, kommen in die Playoffs. Hast du ein Team, was letztes Jahr nicht in den Playoffs war, was jetzt
kommt? Naja, die Bengals, ne? Also das war ja schon ein Aufreger, dass die es nicht geschafft haben. Offense konnten sie zusammenhalten. Jetzt hat ja endlich auch Trey Hendrickson den neuen Vertrag bei den Bengals unterschrieben. Sie haben ja durchaus in der schwachen Defense ein bisschen was gemacht. Also die Bengals sind natürlich wieder dabei. Joe Burrow gehört in die Playoffs.
Wie siehst du diesen Vertrag oder das, was Trey Hendrickson da gemacht hat? Also wenn ich jetzt sehe, was Micah Parsons kriegt und er kriegt jetzt 15 Millionen mehr und damit irgendwie geht aber das Risiko ein, sich in dieser Saison, also ist dann glaube ich bei 30 rund, und geht aber das Risiko ein, sich jetzt auch zu verletzen in dieser Saison und dann, keine Ahnung, also der gambelt ja auch ein bisschen, also dass er das jetzt angenommen hat, hat mich ehrlicherweise gewundert.
Also es ist ja immer schwierig, das jetzt aus der Entfernung zu beurteilen, weil wir kennen den nicht. Für mich wirkt es aber so, der ist ja dann auch irgendwann wieder nach Cincinnati, der war da glaube ich im Sommer in der Sommerresidenz in Florida, ist dann aber schon wieder nach Cincinnati und war da irgendwie in der Nähe und wollte beim Team sein, der will halt einfach spielen und ich glaube für ihn sind die Bengals jetzt nicht einfach irgendein Team, sondern ich glaube auch schon, dass er sich mit denen identifiziert, der wollte das jetzt vom Tisch haben, der wollte Wertschätzung haben, die hat er jetzt in Form von 15 Millionen bekommen, darf bei den Bengals bleiben. Also ich glaube, dem ging es wirklich darum, dass er bei dieser Mannschaft, wo er sich zu Hause fühlt, auch in der kommenden Saison Football spielen kann und dass das dann doch noch einigermaßen rechtzeitig geklärt ist. Ist aber nur Hobbypsychologie aus der Ferne. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber da ging es jetzt, glaube ich, eher um Wertschätzung. Und Wertschätzung in der NFL bedeutet halt, du kriegst mehr Geld. Als um, ich will hier jetzt den großen 5-Jahres-Vertrag mit ganz vielem garantierten Geld. Ja, hätte gut, er bestimmt er genommen, aber hat er halt nicht bekommen.
Ja gut, aber den hat er doch, also keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen. Vielleicht ist er nicht die Persönlichkeit wie Micah Parsons, der sowas durchzieht dann am Ende und dann zu dem Move kommt, den er jetzt da gemacht hat. Aber ich finde es trotzdem krass. Also, wie gesagt, 30 Millionen, Micah Parsons kriegt 17 Millionen mehr gefühlt, wenn man das jetzt auf die Jahre aufteilt. Und hat die Sicherheit, 120 Millionen in der Tasche zu haben, noch. Und das hatte er halt nicht. Und je nachdem, was die Saison passiert.
Das stimmt. Dafür könnte ich jetzt auch sagen, dafür musste Micah Parsons aber auch seine Mannschaft verlassen und musste irgendwie.
Ja,
jetzt
gut, aber also, das ist ja jetzt, da sind wir ja wieder im Zeitalter von. Keine
Uwe
Ahnung.
Seeler.
Ja. Wenn du mir jetzt damit kommst.
Ja.
Also, ja.
Die Dolphins kommen auch, also auch so eine Storyline zum Beispiel. Was ist mit
die
Tour?
Die Dolphins finde ich, das habe ich vorhin, ich habe mir die Teams
die kommen
so
auch in die Playoffs.
Die kommen in die Playoffs?
Ja. Und feiern den, weißt du aus dem Kopf, ganz kurz
noch Flo? Die sind Radar geflogen, diese ganze Offseason.
Was sagst du?
Ich habe das Gefühl, ich habe überhaupt nichts zu den Dolphins gehört. Mhm. Oder irgendwas. Also ich finde, die sind weniger gehypt, noch irgendwas. Also ich glaube, bei den Dolphins geht nicht viel.
Ja, finde ich auch, ist auch eine Storyline. Also wie gesagt, wir könnten über Tausende sprechen. Ne? Tua, was hat der? Also von Tua hat man wirklich ganz wenig gehört. Also es sei denn, man ist jetzt Dolphins-Fan.
Seine Scharmützel so.
Hat danach gesucht. Tyreek Hill hat halt wieder irgendwie Stress gehabt, privat. Ja. Aber ich glaube, die Dolphins kommen in die Playoffs diesmal. Das waren sie ja letztes Mal nicht. Und die Dolphins, noch ein Hot Take, werden das erste Mal seit der Saison 2000, also seit 25 Jahren, Playoff-Sieg feiern. Mark my words.
Okay. Nagel ich dich dann fest am Ende der Saison. Jetzt noch einen Kandidaten für einen Hot Seat.
Na, du hast ihn schon genannt.
Jetzt nicht Brian Daboll.
Ach so.
Soll ich zuerst?
Ja, mach.
Ich sag der Bengals-Coach Zach Taylor.
Aha.
Ja, wenn die nicht performen dieses Jahr und mit ihrer Philosophie Offense wins Championships und wenn das nicht läuft, glaube ich, wird die Kritik an dem auf jeden Fall relativ laut werden und deswegen für mich jemand, wenn der Erfolg ausbleiben sollte in der Mannschaft oder mit dem, was die investiert haben in die Offense, mit der Offense und die nochmal so ein Jahr hinlegen, ne, immer darauf zurückgeguckt, dass sie schon mal im Super Bowl waren und den verloren haben und seitdem dem so ein bisschen hinterherrennen, kann ich mir schon vorstellen, dass das mal Thema werden könnte.
Ja, halte ich nicht für abwegig, hast du recht. Ist halt ein bisschen schwierig, weil es aus dem Mund vom Steelers-Fan kommt, aber ja, bin ich bei dir.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, ist klar. Na, ich finde die Frage, also wie viel Zeit bekommt Kellen Moore tatsächlich bei den Saints? Weil ich glaube, wir sind uns jetzt wahrscheinlich einig, das sagen wahrscheinlich viele, ne? Nennt mir jetzt mal ad hoc aus der kalten Hose raus quasi das schlechteste Team höchstwahrscheinlich in der kommenden Saison, sagen wahrscheinlich alle Saints. Aber für Kellen Moore
auch,
halt
gewinnen
auch
wieder die ersten beiden Spiele.
Ja, aber auch maximal undankbar. Also ist die Frage, also wie viel Geduld sie da mit Kellen Moore haben, Rookie Head Coach. Also da bin ich auch mal gespannt, was bei den Saints passiert. Weil,
aber ich glaube, die wissen halt auch, dass sie scheiße sind. Oder was heißt scheiße?
Na, hoffentlich.
Das stimmt ja auch nicht. Die haben ja immer noch Leute, die auch Football spielen können. Also,
aber du weißt auch, also die NFL ist die beste Soap-Opera der Welt. Es ist alles gescriptet. Und stell dir vor, Arch Manning meldet sich jetzt doch zum Draft an und die Saints haben den First Overall Pick und nehmen Arch Manning. Und ja, bei den Saints hat Archie Manning sein Opa gespielt. Das ist
weiß,
doch
aber dann
so eine
ist das ja nicht, dann ist das ja, dann setzen die ja alles darauf an, dass das passiert.
Ja. Und in der NFL
kannst du
wird
ja
nicht
Kellen Moore rausschmeißen.
Ja, aber den muss man auch. Brian Daboll ist aber wahrscheinlich der Erste, der fliegt wahrscheinlich, ja.
Na, mal gucken.
Auch die Frage, also keine Ahnung, wie sicher der sitzt, aber hier, also die Bills, ne, ist auch eine Storyline. Die Bills müssen jetzt auch mal dringend in den Super Bowl. Also Sean McDermott kann da vielleicht auch wackeln.
Ist auch so ein Kandidat. Ja. Wo man eigentlich immer sagen würde, die sind erfolgreich, aber hey.
Und übrigens, also kleiner Tipp an dieser Stelle, am kommenden Samstag erscheint die neue Folge der Footballerreise, weil das ist vielleicht nochmal ganz gut zu sagen an dieser Stelle. Mittwochs jetzt immer College in der Footballerei, deswegen wandert die Footballerreise von mittwochs alle zwei Wochen auf Samstag und Samstag geht's nach Buffalo. Das ist ja tatsächlich auch das letzte, die letzte Saison in dem alten Highmark Stadium. Da wird ja schon das Neue gebaut. Also total spannend. Ich hatte David von der Bills Mafia Germany zu Gast. Also hört da auch unbedingt mal rein. Ist sehr schön. Er hat einen Satz gesagt, Flo, den fand ich gut. Buffalo ist das Bochum der USA. Fand ich ganz geil, den Vergleich.
Das Bochum der USA.
Ja, Buffalo ist eher so das Bochum der USA. Fand ich ganz gut.
Ja. Ja, gibt es da auch so jemanden wie Herbert Grönemeyer?
Nee, es ging eher so Einwohnerzahl und Arbeiterstadt und so.
Ja, ja, aber trotzdem. Vielleicht gibt es da einen. Ja. Also, ich weiß nicht, ob es die aktuellsten Orts sind, aber tatsächlich ist Brian Daboll, der mit den, die höchste Wahrscheinlichkeit entlassen zu werden.
Dann?
Tatsächlich, da habe ich jetzt vorher gar nicht geguckt, bin ich jetzt selber überrascht, dass zu diesem Zeitpunkt, wo das hier rausgekommen ist, Zach Taylor auf Platz 2 liegt.
Ah, du hast doch geschummelt.
Mike McDaniel. Auch. Kevin Stefanski.
Oh, stimmt. Was ist eigentlich bei den Browns? Also, ja.
Nee, komm.
Wir müssen eine Sonderfolge machen, Flo. Aber nicht jetzt.
Nee, wir gucken. Wie ist das denn jetzt eigentlich? Ich wollte dich ja, wir müssen uns noch drauf einigen. Oder machen wir das jetzt noch nicht? Also,
was denn?
Machen wir was nach dem Saisoneröffnungsspiel oder nicht?
Nee.
Nee. Wie nee?
Machen wir nicht.
Kannst du nicht?
Nee, weil Freitag kommt die zweite Folge von Sideline raus, unserem Kultur-Podcast, unserem neuen. Und dann wird sich das ja kannibalisieren. Nee, machen wir nicht.
Boah, aber so ein ganz kurzes, kleines.
Ein knackiges, meinst du?
Ich meine, Saisonstart. Wir sind alle heiß.
Ja, hast du recht.
Und die Cowboys spielen. Also stell dir vor, die Cowboys nageln jetzt die Eagles 42-12 weg.
Ja. Mit
hat
ganz
Jerry
vielen.
Jones alles richtig gemacht. Kenny Clark,
bester Mann.
Stoppt den Run alleine von den Eagles. Also
Saquon Barkley.
Saquon Barkley wird nichts
unangespitzt
machen.
In den Boden.
Genau, macht minus 2 Yards im ganzen Spiel. Und
ja. Ja gut, da müssen wir noch mal ganz neu denken, Florian. Ja, mal gucken.
Gut.
Mal schauen. Kutsche.
Ja. Vielen Dank hierfür. Ich sag mal jetzt einfach so, wir hören uns am Freitag noch mal kurz wieder.
Genau, aber also eine Durchsage nochmal, ich möchte mich hiermit jetzt schon für das Frühstücksei heute in einer Woche entschuldigen, aus privaten Gründen kann ich da nicht dabei sein.
Wie es so schön heißt, ne?
Ja, aus privaten Gründen, das wird Joshua übernehmen, aber danach bin ich treu, außer NFL Woche 1, danach bin ich treu an der Seite von
Stimmt,
Florian.
Stimmt, wird das am Anfang Thorsten. Der Sendung so angekündigt, als wenn wir jetzt immer wieder da sind und
natürlich.
Dann bist du schon in der ersten Sendung nicht am Start.
Ja, das stimmt, aber das ist halt so. Es ist halt Schulstart
in
Hamburg.
Du sitzt dann auch schon auf dem heißen Stuhl.
Doppelte
wird schon langsam warm dann vielleicht.
Ja, das geht halt nicht. Family first.
Ja, natürlich. Muss auch sein.
Ja.
Tatsächlich 1:20. Wahnsinn,
Florian, weil du so viel gequatscht hast.
Ihr seid jetzt also auf jeden Fall bestens vorbereitet, um
ja, ihr wisst
neue
jetzt alles.
Saison zu starten.
Genau. Euer seriöser Qualitätspodcast ist wieder da.
Ja.
Und nicht vergessen, ruft nach Teddy.
Ruft
Wir
nach Teddy.
Wollen Teddy sehen.
Und allen wünsche ich eine schöne Woche mit, das ist ja schon Donnerstag-Football, Freitag-Football, also NFL. Und dann der Sonntag, meine Herren. Montag ist, glaube ich, auch zwei Spiele, ne? Gleich zum Start. Also
ja,
das
wird, ja, wir haben jetzt noch gar nicht über Sunday Night Game gesprochen. Bills, Ravens, was für ein Kracher.
Ja gut, aber das machen wir ja Freitag. Wenn wir,
nee, das machen wir bei Icing the Kicker am Donnerstag.
Nachdem wir den...
Nee, Mittwoch. Mittwoch kommt Icing the Kicker schon raus. Ja, aus Gründen.
Nachdem wir aber den Sieg der Cowboys bewundert haben, gucken wir dann, reden wir dann nochmal kurz über Ravens Bills. Ja. Gut.
Alles klar. Florian, euch eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.